NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Heute mit Thorsten Pawlak. Und wir haben wieder so viel niedersächsische Kultur im Angebot. Wir gehen mit der Oper aufs Land. Wir suchen die kulturellen Highlights auf dem Dorf. Wir sprechen über nackte Männer und nackte Frauen auf Gemälden. Und wir feiern, dass der Tiger wieder unterwegs ist. Ich freue mich drauf. Raus aus dem Konzertsaal und rein in die Region. Das hat sich das Projekt Oper auf dem Lande zur Aufgabe gemacht. Und in diesem Jahr steht Alcina von Georg Friedrich Händel auf dem Programm. Worum geht es? Die Barockoper entführt das Publikum an einen Zauberort, an dem die mächtige Alcina Menschen verzaubert und ein Leben voller Illusionen führt. Eine Geschichte voller Leidenschaft, aber auch Betrug und der Suche nach wahrer Liebe.
Dieser Zauberort vor wunderschöner grüner Kulisse war am Wochenende bereits zweimal der malerische Park des Edelhofes in Hannover-Ricklingen. Unter der über 270 Jahre alten Blutbuche stand die Bühne. Diese Idylle begeisterte auch Sopranistin Annemarie Pfahler, die die Titelrolle der Alcina singt.
Es ist krass. Also als ich das erste Mal hier am Edelhof war, dachte ich, das ist nicht wahr. Man ist irgendwie 10 Minuten von der nächsten U-Bahn-Station weg und plötzlich ist man in einem Paradies, also in einer kompletten Idylle. Man denkt, man ist irgendwo komplett auf dem Land und dann auch noch dieses Anwesen. Es ist einfach... Und dann das Wetter und es passt alles, ja.
Die Natur spielt also mit in dieser Oper. Neben der Bühne steht ein Trecker und Alcina tritt auch schon mal in Gummistiefeln auf. Die 7 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne singen auf Italienisch, Dialoge auf Deutsch führen durch die Handlung. Fast alle aus dem Ensemble studieren noch an der Musikhochschule in Hannover. Für viele ist es das erste Mal, dass sie mit Orchester auf der Bühne stehen. Sie lernen dabei viel, sagt der musikalische Leiter Burkhard Bauche, der auch Dozent an der Musikhochschule ist. Und das erhofft er sich auch für das Publikum.
Der Ansatz ist, die Oper, das Sängeroper, den Menschen nahe zu bringen, die nicht, sagen wir mal, Abonnenten in der Staatsoper sind, die ein Faible oder ein Interesse für Oper haben, aber die wollen wir sozusagen zu den Menschen bringen und sie nicht in irgendein Haus locken. Und das ist der Reiz dieses Projekts in Verbindung mit dem Garten und dieser herrlich sommerlichen Atmosphäre kommt das eben auch sehr gut an.
Die Rolle des Ruggero übernimmt Tobias Hechler. Der Countertenor hat auch an der Hochschule in Hannover studiert. Er ist allerdings schon fertig mit dem Studium, jetzt als freischaffender Künstler unterwegs und er verrät, warum man sich Alcina unbedingt ansehen sollte.
Aus meiner Sicht vor allem wegen der Musik, die ist so grandios. Also es ist tatsächlich meine Lieblings-Händel-Oper und ja, hier kommt ein Banger nach dem anderen, wie man sagt. Ja, jede Arie ist eigentlich ein Ohrwurm und macht richtig viel Spaß.
Nach den beiden Aufführungen der Händel-Oper Alcina im Park der Stiftung Edelhof in Hannover-Ricklingen tourt die Oper auf dem Lande jetzt noch weiter durch Niedersachsen. Am kommenden Wochenende wird auf dem Rittergut Eckerde in Barsinghausen bei Hannover gespielt und danach noch in Breidingsgarten in Soltau.
Julia Willkommen berichtete. Die Oper auf dem Lande ist ein gutes Beispiel dafür, dass Kultur eben nicht nur in der großen Stadt zu Hause ist. Denn auch auf dem Land gibt es echte Perlen und die suchen wir jetzt. Gemeinsam mit Julia Westlake, der Moderatorin von NDR Kultur, dem Journal im NDR Fernsehen. Hallo Julia.
Hallo Thorsten.
Ihr sucht ja gerade nach Kulturprojekten auf dem Land und das Ganze nennt sich das Dorfding. Worum geht's genau?
Ja, wir haben uns überlegt, dass gerade in diesen Zeiten, wo immer von der Spaltung der Gesellschaft die Rede ist, wir einfach mal Projekte in den Vordergrund stellen wollen. die den Zusammenhalt stärken, wo viele Menschen für eine Sache brennen und zusammen was Tolles auf die Beine stellen. Also wo gibt's Events, bei dem im Dorf, auf dem Land viele Menschen mitwirken, ein ganzes Dorf zum Beispiel eine besondere Kunstausstellung auf die Beine stellt oder eine tolle Denkmalschutzaktion, wo alle sich dafür einsetzen, dass ein wunderbares Gebäude oder Architektur erhalten wird und. Und solche Kulturprojekte wollten wir jetzt mal vorstellen.
Und ein Dorfding habt ihr ja schon in Niedersachsen entdeckt. Das sind die Hersumer Festspiele. Was ist das?
Ja, das ist eine super tolle Aktion. Dieses Jahr zum Beispiel in Rössing. Das ist ein, glaube ich, sehr malerischer Ort. Da gibt es auch ein Schloss. Und da sind Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller aus dem Dorf, aus dem Umkreis, konnten sich bewerben, um mitzumachen beim Sommernachtstraum von Shakespeare. Und das ist, glaube ich, so eine richtige Theaterwanderung. Ich werde es ja noch miterleben, wo man von einer Station zur nächsten geht und dort dann eben die Menschen aus dem Kreis, aus dem Ort erlebt, wie sie Shakespeare, glaube ich, ein bisschen verwandelt, abgewandelt spielen. Und das Ganze ist stundenlang in der freien Natur, findet es statt. Ich stelle es mir ganz toll vor.
So, und wer jetzt den Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen hört und sagt, Dorfding, da mache ich doch mit. Was muss der oder diejenige tun?
Einfach das Projekt mal uns vorstellen und dieses Bewerbungsschreiben schicken an kulturjournal@ndr.de. Also online gibt es so ein Formular, das kann man ausfüllen. Und bis zum 22. September kann man sich bewerben unter kulturjournal@ndr.de.
Julia Westlake, NDR Kultur, das Journal. Und wer jetzt noch mehr lesen möchte und wie das alles geht, nochmal nachschauen möchte, auf ndr.de/das Dorfding, da steht auch alles. So, Julia, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe vom Journal.
Es war mir eine Freude.
NDR-Moderatorin Julia Westlake hat sie eben schon erwähnt, die Hersumer Sommerspiele im Landkreis Hildesheim. Genau genommen steht die Bühne im Dorf Rössing, wohin derzeit die theaterhungrigen Gäste pilgern, zum Sommernachtstraum in Rössing. Inspiriert natürlich von William Shakespeare. Und Svenja Estner hat das 4 Stunden lange Stück bereits gesehen.
Der Startpunkt ist der kleine Bahnhof in Bahnden. Eine Gruppe Schlafwandler steht auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig und bewegt sich in Slow Motion zu träumerischer Musik. Dann geht es los.
Auf eine Reise möchte ich mich mit euch begeben.
William Shakespeare höchstpersönlich, gespielt von Profi-Schauspieler Oliver Dressel, begrüßt die Gäste. Oliver spielt seit 2007 immer wieder aufs Neue beim Forum Hersum mit und das aus guten Gründen.
Es macht unheimlich viel Spaß, mit den Nicht-Professionellen zu arbeiten, zu sehen, wie die Kinder immer größer werden, weil einige sind ja dann auch mit 3 Jahren dabei und das hat so einen Suchtfaktor.
Mit 2 extra dafür gecharterten Bussen werden die Zuschauer zum nächsten Spielort gefahren. Da die Vorstellung mit 500 Personen ausverkauft ist, müssen die 2 Busse insgesamt 3-mal hin und her fahren. Das sorgt für etwas Unmut unter den Gästen, die in der prallen Sonne bis zu einer halben Stunde warten müssen. Angekommen geht's zu einem Maisfeld. Dort trifft die Elfenfürstin Titania auf eine Baumschule und beschließt, Rössing wieder zu bewalden. Die Kostüme der Bäume bestehen aus einem braunen Oberteil. Dazu tragen sie einen Rucksack auf dem Rücken und dort drin steht in einem Kübel ein kleines Bäumchen. Einen der Bäume spielt der 11-jährige Karl. Er kommt selbst aus Rössing und hat eine Lieblingsszene.
Oben auf dem Feld. Und da gibt's immer einen Lacher, wenn ich einen Satz sage. Ich wollte doch eine Bördepalme heiraten.
Dann geht's für die Besucher zur nächsten Station. Hier lernt das Publikum die ausgemusterte Ölheizung kennen, die auf Wärmepumpenvertreter in schicken Anzügen trifft.
Ihretwegen habe ich meinen Job verloren.
Die Vertreter legen eine flotte Sohle aufs Parkett und dann geht's schon wieder zum nächsten Spielort. Dazu geht es in den Garten des Schlosses in Rössing, denn dort soll ein Pflanzendating stattfinden. Den Weg dorthin säumen viele Geräuschinstallationen und Kunstwerke aus Naturmaterialien. Ein Fliegenpilz mit einer Schleife im Bart weist den Weg. Gespielt wird er von Rüdiger. Er ist mit seiner Familie vor kurzem nach Rössing gezogen und das ist sein erster Auftritt. Das Theaterspielen macht ihm sehr viel Freude, kostet jedoch auch eine Menge Zeit.
Es ist schon so, dass man sich im Sommer 6 Wochenenden wirklich Zeit nehmen muss. Aber ich habe gesagt, die kommen nur einmal nach Rössing und ich muss unbedingt dabei sein.
Dann wird's romantisch und wir auf der Rasenfläche vor dem Schloss. Die singenden Waldgeister mit ihren Tüllkostümen und kleinen Flügelchen mischen einen Trank, der, wie auch in Shakespeares Stück, die Liebe von Helena, Hermia, Lysander und Demetrius ordentlich durcheinander bringt. Am Ende kämpfen die Männer gegeneinander. Hermia singt eine traurige Liebesballade von Billie Eilish. Helena wird von Ella gespielt. Sie ist schon von Kindesbeinen an dabei.
Die Atmosphäre, hier sind immer total viele verrückte Leute, alle haben total viel Lust, sind motiviert.
Dass das Stück überhaupt im Schlossgarten stattfinden kann, verdankt das Forum Hersum der Schlossherrin Tita von Rössing.
Mein Mann ist vor 7 Jahren tödlich verunglückt und danach habe ich alle öffentlichen Ämter aufgegeben, weil ich einfach meine Prioritäten woanders waren und ich das überhaupt erstmal verdauen musste. Als mir dann aber angetragen wurde, dass das Forum Hersum doch mal hierher gucken könnte, da konnte ich meinen Vorsatz überhaupt gar nicht mehr aufrechterhalten, weil ich das begeisterungswürdig finde.
Sie selbst spielt einen Goldregen. Dann wird es ganz still, als die 8-jährige Pauline ihr großes Solo vor 500 Leuten singt.
Ich habe neulich geträumt von einem Land, in dem für immer Frühling ist.
Im Finale will die Ölheizung die Macht an sich reißen und die Natur zerstören. Das gelingt ihr jedoch nicht, mehr sei nicht verraten. Aber der Schlussapplaus lässt erkennen, die Show war grandios. Der Autor des Theaterstücks ist Uli Jeckle. Auch er ist zur Vorstellung gekommen und stolz auf die Truppe.
Berühre mich manchmal fast zu Tränen. Also, wenn ich plötzlich merke, hey, da hat jemand seine Rolle in die Hand genommen und hat mit der Rolle was ganz Eigenes gemacht.
Und wenn Sie jetzt Lust auf magische Wesen und wirre Romanzen bekommen haben, bis Ende August noch jeden Freitag und Samstag im Landschaftstheater in Rössing.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Und in der kommenden halben Stunde geht es um das Wattenmeer, den Nationalpark dort und einen Roman darüber. Bleiben Sie dran. Das Wattenmeer ist seit fast 40 Jahren Nationalpark, der zweitgrößte Deutschlands immerhin. Aber wer hatte eigentlich wann die Idee für solche Schutzgebiete? Schon im 19. Jahrhundert gab es Naturliebhaber, die im Tourismus eine Gefahr für Tiere und Pflanzen im Wattenmeer erkannten. Einer davon war Otto Lege, der als Volksschullehrer 1888 auf die Insel Jüst kam. Und sein Urenkel, der heißt Hardy Punt. Und der hat jetzt einen Roman über den Vorfahren geschrieben. Memmert Sand. Jutta Pschegoda hat den Autoren getroffen.
Hardy Punt kommt gerade von einer Lesung auf der Insel Jüst. Hier hat er seinen neuen Roman Memmert Sand vorgestellt. Ein Heimspiel, könnte man sagen, denn Punt ist der Urenkel von Otto Lege und bestens mit ihm und dessen Geschichte vertraut. Nur aufschreiben musste er sie noch.
Die Idee ist eigentlich schon uralt. Also die hatte ich vor über 20 Jahren. Mensch, man müsste mal das ganze Leben aufbereiten, aber eben nicht im Sinne einer Biografie oder einer Dokumentation, sondern als Roman.
Punt machte sich zwischen seinen Krimis, von denen es inzwischen 5 gibt, immer wieder Notizen für einen historischen Roman über Otto Lege. Er recherchierte viel über seinen Urgroßvater, der nie studiert hatte, sondern sich selbst als Volksschullehrer und Autodidakt ein ungeheures Wissen über die Tiere und Pflanzen an der Nordseeküste und auf den Inseln erwarb. Und der keinerlei Unterschiede machte zwischen den Menschen. Egal, ob sie zur Kaiserzeit nun adelig waren oder einfach Fischer. Lehrer Lege war jeder recht. Und so oft er konnte, segelte er mit Gästen auf die Sandbank Memmert.
Später sind ja auch noch der König von Sachsen gekommen und der Zar von Bulgarien und wen er so alles begrüßt hat. Und die sind dann trotzdem alle zusammen barfuß durch den Sand gestapft. Und sein Wächter auf Memmert war genauso wichtig oder vielleicht noch viel wichtiger wie diese hochgestellten Persönlichkeiten.
Erstaunlich viele Blaublüter interessierten sich damals für Seevögel. Und Otto Lege wusste das an prominenter Stelle zu nutzen. Im preußischen Landwirtschaftsministerium in Berlin trägt Hans Freiherr von Berlepsch Otto Leges Anliegen vor, die Vogelinsel Memmert zum Schutzgebiet zu erklären. Inklusive Vogelwart, der dort nach dem Rechten sieht. Der Minister stimmt zu. Otto Lege hatte es geschafft. Seit 1914 ist auf Memmert Sand ein Schutzgebiet entstanden, das den Seevögeln Ruhe während ihrer Brutzeit und Schutz vor Jagd und Eierdieben bietet. Ein harter, zäher Weg gegen viele Widerstände.
Diese Idee, dass man bestimmte Bereiche der Natur wirklich nur für die Natur lässt, nur für die Vögel, das ist eine Idee, die lange Zeit so nicht bestanden hat. Das hat er durchgesetzt und das ist bis heute so. Und das ist gut so. Ne? Fragen Sie mal Enno Jansen, den jetzigen Inselvogt, der sagt, es ist traumhafte Tierwelt da. Ne?
Punts Mutter, eine Tante und ein Onkel, sie kannten Großvater Otto Lege noch persönlich und steuerten viele Details aus dessen Leben für den Roman bei. Über seine beiden Ehefrauen, über die zahlreichen Kinder und natürlich auch über Memmert Sand, die Insel, die die Familie oft besuchte und die schließlich zu einem der ersten Vogelschutzgebiete Deutschlands wurde. Auch Hardy Punt wuchs mit seinen Geschwistern während der ersten Kinderjahre auf Memmert auf. Sein Vater und sein Großvater waren hier Inselvogte.
Alle fragen immer, war das nicht stinklangweilig, sorry. Aber ich kann immer nur sagen, ich kann mich an Langeweile nicht erinnern.
Punt verbrachte seine Kindertage am Strand, half dem Vater beim Setzen von Strandhafer, der die Dünen festigen soll, und spielte mit seinen Geschwistern. Geblieben sind ganz besondere Inselerinnerungen, das spürt man beim Lesen auch in seinem Roman. Heute lebt er mit seiner Familie in Schleswig-Holstein, bloß nicht zu weit weg vom Meer.
Leben kann man eigentlich nur irgendwo in der Nähe der Nordsee, oder? Das ist schon so, ne?
Der Blick auf Frauen auf Gemälden ist oft voyeuristisch. In verschiedenen Epochen haben männliche Künstler Frauen nackt dargestellt. Von Tizian über Manet zu Picasso. Solche Bilder sind die Grundlage einer Ausstellung, die gerade in Fisbeck im Landkreis Vechta zu sehen ist. Insassinnen der JVA Vechta haben die Werke umgedeutet, übermalt oder kollagiert. Die Ergebnisse waren erst im Bonner Frauenmuseum zu sehen. Jetzt hängen sie in einer Fachklinik für Sucht- und Traumatherapie. Fritzi Blömer hat sie gesehen.
Eine Frau liegt auf einem Bett, von einem weißen Laken bedeckt, die Augen sind geschlossen. Sie sieht friedlich aus. Doch durch ein Loch in einer Zimmerwand beobachtet sie heimlich einen Mann. Vorstellung heißt das Gemälde von Niklaus Stöcklin. Aus einer Kopie dieses Kunstwerks hat eine Insassin der JVA Vechta ein neues Bild geschaffen, auf dem die Frau nicht mehr zu sehen ist. Kunsttherapeutin Therese Futi deutet das so.
Die Frau verschwindet. Weil die Frau in der Realität wurde nie von dem Mann gesehen, als Individuum.
Die Insassin, die dieses Bild gestaltet hat, erzählt die Kunsttherapeutin, hat sich nie von ihrem Mann wahrgenommen gefühlt. Sie sitzt wegen versuchten Mordes in Haft. In Stöcklins Kunstwerk haben sich viele der Insassinnen der JVA wiedererkannt, sagt Foti. Denn viele Frauen kommen mit traumatischen Erfahrungen in die JVA, zum Beispiel aus der Kindheit oder Jugend. Psychiater Thomas Heinz erlebt das in seiner Arbeit als Traumatherapeut in der JVA und auch in der Fachklinik, die er leitet.
Sexualisierte Gewalt ist für Frauen in Deutschland, auch für Männer, aber eben häufig doch für Frauen, ein ganz, ganz massives Problem. Das heißt, Mädchen, Frauen wachsen damit auf und viele machen eben mit Männern sehr, sehr üble Erfahrungen.
Die Therapeuten Thomas Heinz und Therese Foti haben sich im Vechter Frauengefängnis kennengelernt. Er leitet dort das Modellprojekt Traumatherapie für inhaftierte Frauen. Sie arbeitet kunsttherapeutisch mit den Insassinnen. Im Austausch entstand die Idee zu der Ausstellung. Außerdem holte Heinz die gebürtige Argentinierin an seine Klinik in Fisbeck. 100 Frauen sind dort in der Rehabilitation. 85% von ihnen haben eine manifeste Traumafolgestörung.
Das Wesen von Trauma heißt ja, dass bestimmte Dinge nicht versprachlicht werden können, weil das Gehirn an dem Punkt quasi sich abschaltet. Und da ist die verbale Psychotherapie ganz schnell an ihren Grenzen.
Dort setzt die lösungsorientierte Kunsttherapie an. In dem konkreten Fall der Ausstellung, die Frauen haben sich in einem Kunstworkshop ein Bild ausgesucht. Sie haben es verändert, neu gemalt, es umgestaltet. Foti sagt, so haben die Frauen die Bilder für sich in Ordnung gebracht. Viele hatten den ersten Impuls, nackt abgebildeten Frauen zunächst erstmal etwas anzuziehen. Einen Bikini, ein langes Kleid oder Engelsflügel.
Durch diese Tätigkeit, diese Bilder in Ordnung zu bringen, zu wollen, konnten ihre eigenen Weg öffnen. Und dann sind sie zu mir in die Kunsttherapie oder in die Traumatherapie auch gekommen. Die Bilder bauen Brücken.
Sie sind Türöffner. Verdrängtes kommt wieder an die Oberfläche und könne dann auch wieder verbalisiert werden, sagt Heinz. Der Traumatherapeut ist sich sicher, nicht nur die Insassinnen der JVA, sondern auch seine Patientinnen, die eine Suchterkrankung haben, können von dieser Form der Therapie profitieren. Und er sieht die Ausstellung als Chance für alle, sich mit Themen wie Schuld, Sucht und Trauma neu auseinanderzusetzen.
Wenn Sie Menschen haben, die andere Menschen umgebracht haben, ja, das sind ganz klar die Täter. Aber wenn man in deren Lebensgeschichte guckt, gibt es auch Anteile, wo sie gar keine Täter waren als Kinder, sondern Opfer.
Ein Trauma könne man nicht wegzaubern, aber Betroffene könnten den Blick auf sich selbst verändern, ein neues Selbstbewusstsein bekommen. Heinz wünscht sich, dass die Ausstellung auch Besucherinnen und Besuchern einen neuen Blickwinkel eröffnet. Sein Ziel ist es, irgendwann auch Bilder seiner Patientinnen aus Fisbeck auszustellen.
Und die Ausstellung ist immer noch zu sehen in der Fachklinik St. Vitus, aber bitte vorher dort anmelden. Und von den Bildern nackter Frauen in Fisbeck kommen wir sofort zu den nackten Männern in Achim. Die Männerakte dort sind in einem lokalen Malkurs entstanden. Im Rathaus waren sie aber nicht willkommen. Kaum aufgehängt, waren sie zum Entsetzen der Künstler nach wenigen Stunden wieder abgehängt. Maren Mommsen mit der ganzen Geschichte.
Als Vorlage für ihre 7 Kursteilnehmer wählte die Leiterin, die Achimer Künstlerin Brigitte Gläsel, gezielt eine Grafik von Albrecht Dürer.
Ich schätze Albrecht Dürer. Weil der hat ja unglaubliches Werk hinterlassen und da konnte man auch sehr schön sehen, wie der menschliche Körper eigentlich so aufgebaut ist.
Die Kursteilnehmer wandelten die Schwarz-Weiß-Vorlage dann in viel größere farbige Gemälde um.
Die haben auch gesagt, oh, männlicher Akt, das ist ja ganz was anderes als ein weiblicher Akt. Aber die haben sich drauf eingelassen und das freut mich.
Die 7 Arbeiten des Erwachsenenkurses der Kunstschule Achim sollten dann, wie in den Jahren zuvor, mehrere Wochen im Rathaus ausgestellt werden. Doch dort, rechts und links des Ratssaals, hingen die Männerakte nur wenige Stunden. Brigitte Gläsel erhielt dazu später einen Anruf aus dem Rathaus.
Ich glaube, so 2 oder 3 Stunden später wurde ich informiert, weißt du, dass deine Bilder abgehängt worden sind? Ich sage, wie bitte? Also ich war so geschockt über diese Art von Willkür und Übergriffigkeit, dass mir heute noch, also ich weiß nicht, mir verschlägt es die Sprache.
Die Bilder der Hobbymaler waren abgehängt und in einem separaten Raum verschlossen worden. Für eine Stellungnahme waren für mich auch nach vielen Nachfragen über Wochen weder der Bürgermeister noch sein Pressesprecher zu erreichen. Der Kunstverein als Veranstalter der Ausstellung erklärte, er wolle nicht noch Öl ins Feuer gießen und werde sich nicht dazu äußern. Schließlich sagte Stadtsprecher Kai Purschke dann zu den Gründen fürs Abhängen.
Weil uns diese Werke von vornherein als unangemessen erschienen und das Rathaus keine Galerie ist und auch kein Kunstmuseum oder kein reiner Ausstellungsraum im eigentlichen Sinne, weil wir hier viele multikulturelle und ältere Besucher oder auch Kinder haben, die einfach beim bloßen Vorbeigehen oder beim Erledigen ihrer Behördengänge hier schlichtweg nicht mit expliziten Darstellungen rechnen müssen und davon in einem Behördengebäude möglicherweise unfreiwillig überrascht oder auch sogar irritiert werden können.
Eine ähnliche Ausstellung mit weiblichen Akten vor 2 Jahren wurde dagegen völlig unbeanstandet mehrere Wochen im Rathaus gezeigt. Welche Kunst im Rathaus gezeigt werden kann, entscheide allein der Hausherr, so der Pressesprecher, also der Bürgermeister und die Verwaltungsspitze.
In dem Fall der angesprochenen abstrakteren weiblichen Akte von vor 2 Jahren waren diese schlichtweg niemandem negativ aufgefallen.
Hier sei grundsätzlich etwas ganz falsch gelaufen, sagt Mallehrerin Gläsel.
Die Freiheit der Kunst ist doch ein Grundrecht, ja? Wie kommt das, dass hier so willkürlich gehandelt wird? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Es macht mich auch sprachlos.
Die viel diskutierten Männerakte einer Gruppe von Achimer Hobbymalern sind jetzt nicht mehr zu sehen. Die Maler haben ihre Bilder wieder an sich genommen. Ob es im nächsten Jahr erneut eine Gemäldeausstellung im Achimer Rathaus geben wird, soll in den nächsten Wochen entschieden werden.
Der Tiger ist los. In einer Sendung, in der es auch um Gesangskultur geht, kann es sich dabei nur um Tom Jones handeln. Heute 84 Jahre alt, früher galt er als Sexsymbol, jetzt als Elder Statesman der Popmusik. Morgen kommt der Tiger nach Hannover auf die Gilde Parkbühne. Uli Kniep versucht sich mal als Dompteur.
My full name is Thomas Jones Woodward. It's not unusual
to be loved by anyone. Er hatte also einfach nur den Woodward weggelassen, als 1965 It's Not Unusual die Hitparaden stürmte. Als der Sohn einer Arbeiterfamilie seine Karriere als Sänger in einfachen Clubs und Bars begann, kam etwa gleichzeitig die Verfilmung eines Romans von Henry Fielding in die Kinos. Auch der Titelheld hieß zufälligerweise Tom Jones und war ein echter Filou. What's new, Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, Pussycat? Nach dem Durchbruch flogen ihm die Herzen und Dessous der weiblichen Fans zu. Doch Tom Jones war eigentlich ganz anders. Über 60 Jahre war er mit seiner 2016 verstorbenen Frau Melinda verheiratet. Sie hielt ihm die Treue, in guten wie in schlechten Zeiten.
I got married at 16, but I was singing in the clubs and pubs of Wales.
Oh ja, ich habe schon 1954, also mit 16, geheiratet. Wir bekamen im darauffolgenden Jahr unseren Sohn. Und bevor ich erfolgreich mit meiner Karriere als Sänger wurde, habe ich als Staubsaugervertreter gearbeitet. Ich habe von Anfang an für meine Familie gesorgt. Nur abends und an Wochenenden habe ich in den Pubs gesungen.
I mean, I always provided for them when I was working on construction and I was selling vacuum cleaners door to door. You know, I tried everything. Yes,
einige große Hits der 60er Jahre wie Green Green Grass of Home und Delilah waren weltweit erfolgreich, obwohl oder gerade weil sie sogenannte Mörderballaden waren, was in Deutschland allerdings nicht jeder Hörer bemerkte.
Well, a lot of people didn't realize that it was about a murder. Because of the chorus, why, Delilah, you know, even though it says, I felt the knife in my hand, and she laughed no more.
Irgendwie haben nur die wenigsten Leute gemerkt, worum es in dem Text geht. Obwohl ich ja deutlich singe, ich fühlte das Messer in meiner Hand und sie lachte nie mehr.
You have to really read into the lyrics to get the full message. I felt the knife
in
my hand, and
she laughed no more. In den 80er Jahren und einem längeren Aufenthalt im fernen Las Vegas geriet Tom Jones in Europa allerdings aus dem Fokus. Erst 1988 meldete er sich mit modernen Coversongs wie Kiss von Prince zurück. Und weitere 10 Jahre später gelang ihm, ausgerechnet mit Hilfe des hannoverschen Produzenten Musti, das Comeback als Sex Bomb. Sex Bomb, Sex Bomb, you're my Sex Bomb. Im Jahr 1999 wurde Tom Jones von der Queen zum Ritter geschlagen und in den letzten Jahren galt er als Elder Statesman der Popmusik, von Fans verehrt und von Kritikern wie Kollegen respektiert. Und bis ins hohe Alter wird Tom Jones noch fortwährend für Konzerte gebucht und er denkt nicht an den Ruhestand.
No, I'll never retire. Unless my, you know, I mean, I'm lucky enough to still have a very powerful voice.
Oh nein, ich denke keineswegs ans Aufhören. Solange meine Stimme noch mitmacht, sehe ich dazu gar keinen Grund. Irgendwann natürlich wird der Zeitpunkt kommen. Die Zeit ist mein Feind, aber ich hoffe, es ist noch ein Weilchen hin.
Hopefully. It's still, you know, but time is my enemy. Because time will win in the end.
Das war eine Stunde mit Kultur aus allen Ecken Niedersachsens. Von der Küste in die Stadt und bis aufs Dorf. So, wie es eben ist in diesem Land Niedersachsen. Ich war gerne mit Ihnen zusammen. Jetzt kommt traumhaft und beste Entspannung. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Thorsten Pawlak.